sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu Folge 101 von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Nachdem die letzte Woche und unsere Jubiläumsfolge eher ruhig war, haben wir heute doch einiges zu besprechen, denn es gab mehrere kleine USL-News, die durchaus interessant sein könnten, auch für euch. Und es gab da zum Beispiel einen 7-Tore-Krimi im Kalifornien-Derby. Wie üblich und auch schon seit über 100 Folgen mache ich das nicht alleine, denn ich brauche noch die weibliche Stimme der Vernunft, die liebe Anne. Hallöchen.
Hallo.
Wir haben uns wieder drei schöne Spiele rausgesucht, von der League One und auch in der Championship natürlich. Kurz zur Vervollständigung, es gab letzte Woche das USLW Playoff-Finale, also das Finale der Damen-Sommerpausen-College-Liga, könnte man sagen, zwischen der U23 von North Carolina Courage, dem NWSL-Team, und Colorado Storm. Das Spiel ging 3-2 aus und ja, soll sehr gut gewesen sein. Leider ist es nur nicht wirklich zu gucken aus deutscher Sicht, weil man wieder einen Account braucht und nicht ganz klar ist, ob es der VPN-Blockaden gibt. Bevor wir zu den Themen gehen, liebe Anne, du als NWSL-Expertin, wie würdest du grundsätzlich North Carolina Courage bewerten? Sind sie ein gutes Frauenteam? Sind sie eher so durchschnittlich? Wofür stehen sie? Was müssten die Zuhörer wissen, ob es sich auch vielleicht lohnt, deren zweite Mannschaft zu verfolgen?
Also North Carolina Courage ist normalerweise ein sehr, sehr starkes Team. In dieser Saison sind sie so ein bisschen, vor sich hin schwankend. Es gibt Wochen, da sind sie wieder ganz gut, aber sie haben auch schon die ein oder andere doch recht herbe Niederlage erlebt. Aber an sich ist das eigentlich immer eines von den Teams, die ziemlich weit oben mit dabei sind. Und durchaus kann man sich, weil natürlich da noch eine gewisse Konkurrenz innerhalb der beiden Teams herrscht, auch mal die Zweitvertretung ansehen. Weil ich glaube, dass das vielleicht noch mal interessanter ist als vielleicht bei Clubs, wo es keine weiteren Teams gibt und dementsprechend da so ein bisschen die Leistungskonkurrenz weniger da ist.
Vielen Dank, ist ein gutes Fazit und ich kann nur empfehlen, den Frauenfußball zu unterstützen, was wir auch bald hier professionell machen können, denn die USL Super League startet ja im Herbst, die ja dann die erste Profiliga im USL-Damenbereich sein wird, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, da es gerade ja sehr heiß abgeht, auch was die Kombinationen zwischen Deutschland und den USA angeht, Eintracht Frankfurt ist gerade in den USA und da gab es gerade ein paar Bilder, wie sie gerade in El Paso sind und mit El Paso Locomotive auch Trikots getauscht haben. Und es gab da eine weitere News, über die ich gerne deine Meinung hören möchte. Und zwar vorgestern wurde bekannt, dass der San Antonio FC, also der ehemalige Meister der USA Championship, mit Darmstadt 98, dem zweiten Bundesliga-Team, eine Partnerschaft eingegangen ist. Was war so dein erster Gedanke, als du davon gehört hast?
Finde ich gar nicht so schlecht. Also, was ich immer wichtig finde bei so einer Partnerschaft, dass das auch auf Augenhöhe stattfindet. Bedeutet also, dass es nicht sein darf, dass ein Team sich beispielsweise die ganzen Talente aus dem anderen Team zieht, sondern dass das wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist und beide davon auch profitieren, sich auch austauschen, weil natürlich irgendwie der deutsche Fußball ist ein anderer, allein schon des Aufbaus wegen, als der amerikanische Fußball und trotzdem haben beide ihre Eigenheiten, die man aber durchaus auch mitnehmen kann oder das Wissen, was man mitnehmen kann. Und dementsprechend ist das immer durchaus eine auch interessante Partnerschaft. Und ich finde es gar nicht so schlecht.
Ich bin ehrlich, ich sehe auch hier den Nutzen für beide Seiten eher als bei anderen Partnerschaften dieser Wahl. Es gibt ja die Partnerschaft zwischen Fürth und zwischen den San Francisco Glens. Die Glens sind USL League 2, also eher Semi-Pro-Amateurliga. Bei Fürth weiß ich gerade gar nicht, ob sie zweite oder dritte Bundesliga sind. Da sehe ich nicht so wirklich den Sinn dahinter. Darmstadt, stabiles zweites Bundesliga-Team mit dem kurzen Abstecher neulich in der Bundesliga. San Antonio, wenn man diese Saison mal ausklammert, auch ein eher stabil gutes Team aus der Championship. Inhaltlich kann man sagen, beide Städte, also San Antonio und Darmstadt, sind quasi Partnerstädte. Daher kam es quasi grundsätzlich erstmal ja, zueinander. Beide Städte sind zusammen, kooperieren auf diversem politischen Parkett. Und ich denke auch, inhaltlich ist es so das Typische, was man gelesen hat. Also beide wollen ja, Informationen austauschen, wollen die Akademien gegenseitig vielleicht mal kennenlernen, wollen sich gegenseitig besuchen. Es gibt ein Testspiel im nächsten Winter und eben mögliche Laien sollen angestrebt werden. Und ich denke auch für die USA Championship wäre es gar nicht so verkehrt, mal ein paar Spiele in der zweiten Bundesliga zu haben, um mal da ein bisschen wetterfühlig zu werden im Vergleich zu tieferen Ligen. So wie bei RGV dann Wilmar Cabrera Jr. plötzlich bei Greifswald rumgelaufen ist, wo ich den Sinn nicht so ganz verstand. Also aus der USA Championship in die Regionalliga Nordost zu wechseln, da sehe ich jetzt zweite Bundesliga und Championship eher auf Augenhöhe.
Ja, es ist deswegen genau der Punkt ist es ja, es muss halt wirklich auf Augenhöhe sein, wie du schon auch gesagt hast, es darf nicht sein, dass das ein Team sozusagen da viel, viel mehr von profitiert, wie beispielsweise, ich finde die Partnerschaften, die Bayern beispielsweise hat, jetzt zum Beispiel mit Dallas, so ja, irgendwie ist klar, ist cool für die Dallas Kids aus der Akademie, wenn sie dann mal nach München dürfen und dort auch mal in den Jugendteams mittrainieren dürfen, aber man hat leider zu oft erlebt, dass dann die wirklich jungen, guten Talente von Dallas weggenommen wurden, zu Bayern geschickt wurden. Andererseits, andersrum aber gar nichts kam. Also wenn du dir Spieler rüberholst, dann wäre es irgendwie auch mal cool, wenn du auch mal ein paar Spieler rüberschickst, die auch mal eine gewisse Zeit dann dort spielen. Und das hat meines Erachtens nach nie stattgefunden. Von daher, wenn es da einen wirklich fairen Austausch gibt, dass man eben auch mal Testspiele zusammen bestreitet, und wie gesagt, den Dialog sucht und mal sämtliche Sachen ausprobiert, dann bin ich komplett fein damit.
Würde ich sagen, ist ein schönes Schlusswort. Sehe ich ähnlich. Stichwort Schlusswort und es ist doch noch nicht Schluss. Da haben wir gleich zwei News für euch parat. Gehen wir mal eine Liga tiefer, weil ich damit am wenigsten gerechnet habe. Es gibt aktuell Stimmen, auch durch die lokale Presse, dass in Reno, also der Stadt in Nevada, ein bis dato totgeglaubtes Team oder zumindest totgeglaubter Ort wieder zurück in die USL gehen könnte. Denn bis 2020 gab es ja den Reno 1868 FC, der durchaus guten Fußball gezeigt hat und plötzlich halt gestorben ist, weil der Besitzer eben nicht mehr zwingend alles zahlen wollte. Und jetzt gibt es News, dass die Stadt aktuell ein 40 Millionen Dollar schweres Stadionprojekt hat und mit der USL auch in Verhandlungen ist, Reno möglicherweise zurück in die USL zu bringen. Nur wäre das diesmal die USL League One, also die dritte Liga. Und da würde ich dich gerne fragen, Anne. Würdest du dich freuen über ein Team aus Nevada? Denkst du, es wäre sinnvoll, auch das quasi zurückzubringen? Und glaubst du, es wäre quasi auch dasselbe Team oder quasi nur derselbe Ort?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das dasselbe Team wäre. Aber ich finde es gut, wenn es in die Region wieder zurückkommt. Was aber noch viel entscheidender ist, offensichtlich will die Stadt es ja auch so haben. Heißt, da gibt es dann, oder das erwarte ich dann aber auch, dass es dann auch von der Stadt entsprechende Unterstützung gibt, dass sie dem Team dann keine Steine in den Weg legen und ja, dass so ein quasi städtisches Projekt wird. Und dann kann es ja durchaus interessant werden. Und dass sie in die League One gehen, finde ich auch cool. Man muss ja nicht immer in die Championship gehen. League One kann ja auch interessanten Fußball bieten.
Definitiv. Und vor allem ist die Championship ja recht voll, muss man ja sagen, teamtechnisch. Die League One hat Stand jetzt, wenn ich mich nicht täusche, 11 Teams oder so, oder 12. Also sehr wenig. Und auch wenn ja noch einige Teams in den nächsten Jahren dazukommen, ist es durchaus nicht verkehrt, die Liga noch ein bisschen größer zu machen, als jetzt die Championship irgendwie auf 40 Teams hochzubauen. Und ich bin gespannt. Ich glaube, es kann nicht schaden, ein Team auch so ein bisschen da in der Nähe zu haben. Weil klar, gibt's im Westen einige Teams, aber die meisten kommen aus Kalifornien. Und da noch ein Team aus Nevada zu haben, ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Und ich bin gespannt. Also Teams wieder zurückzubringen, die totgeglaubt waren oder Regionen, können nicht schaden. Und es würde ein neues Derby zurückbringen. Denn gab's ja vor ein paar Jahren zwischen Las Vegas Lights und Reno. Das kann ja auch wieder quasi aufgelebt werden. Sei es durch den Leagues Cup oder weil eben vielleicht doch beide Teams in dieselbe Liga kommen. Freut mich. Richtige Derbys, die nicht irgendwie künstlich erschaffen werden müssen, wenn man irgendwie zwei Teams, die gerade so in der Nähe sind, als Derby verklärt. Ist doch lieber so ein quasi Innenstaaten-Derby. Finde ich gut. Freut mich.
Das ist, manche Derbys werden ja auch so ein bisschen immer unbedingt gewollt. Sind dann aber keine, weil eigentlich ist da, die Nähe ist einfach nicht da. Aber gut, in dem Fall passt es hervorragend. Von daher, vielleicht sehen wir das eine oder andere. Im US Open Cup zum Beispiel.
Genau, oder im Leagues Cup, der ja vermutlich auch zwischen der Championship und der League One langfristig sein soll. Aber mindestens im Open Cup. Stichwort zurück von den Toten oder vielleicht doch noch nicht ganz tot. Wir haben noch eine weitere News. Und zwar geht es um ein Team, das ich doch ja eine lange Zeit begleitet habe und das du auch noch gut kennst aus meiner Zeit. OKC Energy FC aus Oklahoma. Die haben einen neuen Hauptowner bekommen, und zwar Echo. Das meine ich jetzt nicht Echo Fresh, sondern eben die, Firma, also Echo quasi auf Deutsch. Die haben vor kurzem erstmal eine halbe Milliarde Dollar einbekommen, weil sie Mineralienschürfrechte verkauft haben. Und die sind jetzt der neue Hauptbesitzer von OKC Energy FC geworden. Auch weiterhin mit der Intention, das Team in der USA Championship zu halten, wenn eben diese ganze Stadionbaugeschichte weiter durchgezogen wird. Ich finde, nach immer Gerüchten, dass das Team gerebrandet mit neuen Ownern wird und dann in die Next Pro wandert, um in der MLS irgendwie ein Farmteam zu werden, finde ich die mögliche Sache vielleicht doch noch ein bisschen besser. Ob es am Ende so kommt, dass das Team wirklich in die Championship zurückgeht und das Stadion bis 26 wirklich auch gebaut ist, sind nochmal ganz andere Sachen. Aber, dass eben das Team verkauft wird und noch einen neuen Owner hat, heißt ja, dass ein gewisses Grundinteresse noch weiterhin bestehen muss. Und daher deine Meinung gerne dazu, liebe Anne. Würdest du dich für eine Rückkehr von OKC interessieren? Denkst du, Oklahoma City braucht ein Profiteam? Oder denkst du, ja, irgendwie schön, dass es sie noch gibt und nicht mehr nur ein Namenfüller sind?
Ja, also es wär ja super, wenn sie wieder an den Start gehen können und man aus der Region dann auch wieder ein Team dabei hat. Aber mich treiben gerade ganz andere Fragen umher. Das Thema dieser Schürfrechte. A, waren die Schürfrechte in den USA? Und B, wird es dazu auch eine Serie geben, eine Fernsehserie auf D-Max, die man auch aus Australien kennt?
Das ist eine gute Frage, müsste ich nachgucken. Das ist, waren so ganz kurz als Meldung, dass die dadurch ganz viel Geld bekommen haben. Ich habe mich jetzt noch nicht so viel schlau über die gemacht, aber auf jeden Fall war das so eins der prägenden Sachen, die neulich dazu gepostet worden sind. Aber ja, also im Prinzip soll ja die Stadt ein eigenes großes Stadion bauen, das MAPS4-Bauprojektstadion. Das hat ja vor ein paar Monaten auch quasi das Baugrundstück bekommen. Es wurde vom Club gekauft und dann quasi an die Stadt verschenkt. Das heißt, das Stadion soll kommen und wie üblich fußballspezifisch mit auch noch für Fan Nähe mit Läden, Restaurants. Man kennt das ja in den Renderings mittlerweile. Ich bin gespannt, ob es wirklich durchgezogen wird, weil Baugrundstücke und Stadien bauen kenne ich als Hertha-Fan auch als leidiges Thema. Und ich bin gespannt. Wow.
Der Club hat ein Baugrundstück gekauft und es dann an die Stadt verschenkt, damit die Stadt dort ein Stadion baut? Aber also so ein Stadion kostet ja mehrere Millionen, teils im dreistelligen Millionenbereich. Da ist doch wahrscheinlich das Baugrund erheblich günstiger gewesen. Also ich überlege halt, wie wahrscheinlich das ist, dass eine Stadt so ein Stadion bauen wird. Und wenn ja, wie die Nutzung gedacht ist. Weil das muss sich ja dann wirklich rentieren. Heißt, das muss ja regelmäßig voll sein.
Das soll auch noch in Multi, also auch noch mit Konzerten ähnliches sollte auch noch gemacht werden, aber ja, auf jeden Fall. Gucken, wo ich das so finde mit dem Baugrundstück. Wo haben wir das denn? Das wurde vor ein paar Monaten halt sehr, sehr krass gepostet, genau. Also und unterm Strich, worauf wir hinaus wollen, OKC Energy FC, der Club aus Oklahoma, ist doch noch nicht tot, wie es ja eigentlich schon nach mehreren, seit jetzt über 2 Jahren Gerüchten, dass das Team wirklich tot ist und nicht nur in der Pause ist. Es gibt's noch, es wird vielleicht doch nicht in die MLS Next Pro abwandern und soll, wenn es so weitergeht, 2027/26 mit neuem Stadion und WM-Hype zurückkommen. Ich dachte, das ist interessant, weil meistens ist es ja so, wenn wir traurig bekannt geben müssen, dass Teams tot oder in Pause sind, dass sie wirklich tot sind. Oder in Pause, Klammer auf, Hallo Kosmos, Klammer zu. Und da immer schön, 2 scheintote Teams vermutlich zurückbegrüßen zu dürfen. Und ja, da das gerade erst vor ein paar Tagen passiert ist, wollten wir euch heute damit mitnehmen.
Genau.
Hast du noch irgendwas zu diesen wundervollen Teams, Landschaften der USL oder ähnlichen Sachen?
Ich bin ein bisschen schockiert, dass du es geschafft hast, einen Satz zu bilden mit OKC Energy. Kein Wortwitz gemacht hast, dass wieder Leben oder Energie in den Club zurückkommt.
Das Team hat mich gebrochen vor ein paar Jahren. Ich habe keine Nerven mehr, dieses Team irgendwie sympathisierend, wunderschön mit Wortwitzen zu bedenken. Stichwort Unabhängigkeit und Gemeinschaftsgefühl. Als letzte kleine Sache, Eintracht Frankfurt ist ja aktuell in den USA unterwegs und die werden am 30. Juli, also nächste Woche, ein Testspiel gegen Louisville veranstalten, also unserem USA Championship-Giganten. Es täte mich nicht wundern, wenn es irgendwo gestreamt werden sollte. Wenn dem so ist, werden wir das auf unserem Twitter-Account natürlich auch retweeten, damit ihr das gucken könnt. Wenn ihr Frankfurt-Fans eh seid, dann bekommt ihr das sicher mit. Nur so viel. Eintracht Frankfurt gegen Louisville. Nächste Woche am 30. Juli. Könnte interessant werden. Gut, wir haben mit den Hessen begonnen. Wir haben mit den Hessen den Take beendet. Und ich würde sagen, bevor wir zum Essen später kommen, machen wir eine kurze Pause und sind dann zurück in der USL bei Sideline, dem USL-Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, dem USL-Podcast. Nach diversen News über tote, scheintote und vielleicht zukünftige Teams gehen wir zurück in das Hier und Jetzt der USL. Und ich würde sagen, wir bleiben bei Kuriositäten und gehen in die USL League One. Da gibt es ja nicht nur den Jägermeister Cup, der ja vom Namen her schon ein wenig lustig ist, sondern auch Spieler, die angepfiffen wurden, aber gar nicht wirklich gezählt haben. Und da haben wir eine Partie, über die wir gleich sprechen wollen, zwischen Forward Madison und Fuego aus Fresno in Kalifornien. Was war denn da los, liebe Anne? Und warum hat dich das so amüsiert?
Amüsiert nicht, es war ein bisschen kurios einfach, weil die Partie hatte Sonntagabend war es schon mal stattgefunden und ist dann aber irgendwann, ich glaube, kurz nach der zweiten Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit abgebrochen worden. Aufgrund, ich meine, es war eines Unwetters. Zu dem Zeitpunkt stand es 1:1. Aber es gab, eine interessante Geschichte, über die wir dann gleich noch sprechen werden. Nämlich der Torschütze quasi von dem ersten Spiel vom 1:0 war auch der Torschütze vom zweiten Spiel vom 1:0.
Faszinierend, wie der Fußball mal so seine Geschichten schreibt. Aber ich muss sagen, wenn der Abpfiff noch früh genug gefallen ist, oder quasi der Abbruch, finde ich ein Neuspiel immer irgendwie lustiger oder auch sinnvoller, als wenn du irgendwie beim Stand von 2:0 in der 80. abpfeifst und dann am nächsten Tag für 10 Minuten nochmal neu spielen musst. Da finde ich so ein richtiges Spiel wiederholen irgendwie sinnvoller als dieses, guck mal, du hast noch 5 Minuten übrig gelassen. Jetzt um extra aufwärmen und reisen und Spiele verschieben.
Na gut, bei einem Stand von 2:0 kann ich es aber irgendwie nachvollziehen, dass man da sagt, ja okay, wir setzen jetzt an der Stelle an, wo die Partie stehen geblieben war. Bei einem Stand von 1:1, was es ja gewesen war, da kann man dagegen sagen, okay, wir fangen von vorne an, weil da kein Team einen Nachteil hätte. wenn jetzt ein Team schon 2-0 führen würde oder geführt hätte und man dann wieder bei 0 ansetzt, dann wäre das Team, was geführt hatte, ja schon sehr massiv im Nachteil.
Das stimmt, mir geht es auch eher um den Zeitpunkt des Spiels als zwingend den Spielstand. Also lieber nochmal richtig spielen, als irgendwie noch die letzten 5 Minuten irgendwie über die Runde bringen, einen Tag später oder so. Aber gehen wir in die Partie, in die diesmal wirklich komplett durchgeführte Partie. Hast du vor der 38. noch eine Szene? Weil wenn nicht, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die von dir genannte Szene. In der 38. Minute gab es die Führung für die Heimmannschaft, für Forward Madison. Die Flamingos, die auch eine Hüpfburgrutsche hinterm Türchen hatten, in der Form des Flamingos, fand ich sehr hübsch. Es gab in der 38. Minute eine Flanke von links an den linken Pfosten. Christian Chaney springt hoch, springt in den Ball hinein und köpft den Ball an den rechten Pfosten rein. Fand ich sehr schön, sah durchaus gut gemacht aus und ist natürlich auch ein bisschen schwerer für den Keeper zu halten und zu besehen, als die klassische Kopfballsituation, den Ball irgendwie in die linke obere Ecke reinzunageln. War also schön gemacht, wie ich fand. Flanke rein an den linken Pfosten, Chaney springt rechtzeitig hoch und köpft ihn dann Richtung rechten Pfosten rein.
Und er war ja ursprünglich auch der Torschütze vom 1-0 gewesen.
Ist ja quasi der Phantom-Torschütze. Ein Tor, das es niemals gab, aber er trotzdem 2-mal gemacht hat.
Genau.
Wie ging es denn weiter? Gab es weitere Phantom-Tore?
So ähnlich. In der ursprünglichen Partie hatte es ja 1-1 gestanden. Das heißt, dass Central Valley Fuego einen Ausgleich gemacht hatte. In der ursprünglichen Partie war es ja ein Eigentor gewesen. In der Partie jetzt, also quasi in der, in Anführungsstrichen, echten Partie, war es ein reguläres Tor gewesen. Und in dem Fall ist es Mariona, der den Ball an der Torauslinie bekommt und im spitzen Winkel dann, da wie noch versenken kann. Sieht schon ganz interessant aus und ist auch ganz gut gemacht. Und vielleicht sogar auch ein bisschen cooler für das, für die Motivation des Teams, wenn man selbst das Tor gemacht hat und nicht die andere Mannschaft das Tor machen musste.
Weiß aber auch nie so recht, wie ich mich bei einem Eigentor freuen soll. Ich habe immer mehr Mitleid mit dem Abwehrspieler, als dass ich mich über das eigene Tor eher freuen kann.
Ja.
Aber Stichwort Tore und gute Szenen. Ich fand ja den Keeper von Fuego in den kommenden Minuten ganz gut. Denn in der 55., also knapp 5 Minuten nach dem Ausgleich, hatte eine sehr schöne Parade gezeigt nach einem Fernschusskracher von Christian Chaney, der zentral knapp vom Strafraum draufgehauen hat. Und in der 61., also wieder knapp 5-6 Minuten später, hat er einen Ball aus spitzem Winkel von McLaughlin klären können, der sich da schön durchgeritzt hat und dann aus spitzem Winkel aufs obere Eck gezwirbelt hat. Da hat mir der Keeper ganz gut gefallen. Was gar nicht so einfach zu sagen ist bei einer Mannschaft, die eigentlich sehr weit unten.
Ja, ich finde ehrlich gesagt auch, in der Partie hat er generell eigentlich eine ziemlich solide Leistung gezeigt. Das, was noch passiert, ist jetzt weniger seine Schuld. Er bekäme von mir durchaus eine gute Note für seine Partie. Es
blieb es denn bei dem Spielstand?
Nee, natürlich nicht. Es fällt ja noch ein Tor in der 68. Minute. Und in dem Fall wird der Ball einfach ganz simpel flach durch den Strafraum geschossen. Und deswegen würde ich auch sagen, der Keeper hat da wenig Schuld dran, weil auch schon die ganze Verteidigung da nicht so richtig aufmerksam ist. Und wird in dem Fall dann direkt in die Füße von Boyce gespielt, der genau richtig angelaufen kommt und dann den Ball im Tor versenken kann. Wie gesagt, dem Keeper würde ich da jetzt die allerwenigste Schuld geben. Da hat der Rest der Mannschaft einfach schon nicht vernünftig mitgearbeitet. Und an sich ist aber das 2-1 zu dem Zeitpunkt durchaus auch fair.
Stichpunkt fair. Kommen wir jetzt mal zu zwei Szenen, wo es nicht sonderlich fair blieb. Und ich habe eine neue Theorie, die du noch nie von mir gehört hast. Und ich glaube, Central Valley Fuego ist der amerikanische Ableger von Energie Cottbus. Fuego steht ja für Feuer und für Leidenschaft und für, ja, ein bisschen Energie. Und in diesen zwei Szenen, die wir ansprechen, hatte ich gewisse Energie-Cottbus-Vibes. In der 78. Minute läuft ein Angreifer von Madison relativ ungestört aufs Tor zu, ist noch, 2-3 Meter entfernt, zentral mittig vom Strafraum, Cromwell kommt von der Seite reingegrätscht, mit voller Absicht in den Mann, wodurch der Spieler zu Boden geht. Und obwohl Cromwell ein bisschen doof aus der Wäsche guckt, bekommt er dann die zweite gelbe Karte verliehen, wird er vom Platz fliegt und einen ja, sehr guten Freistoß für Madison verursacht.
Er hat die Schraubzwinge angesetzt. Aber was ich in der Situation nicht verstanden habe, warum er dann anfängt dazu noch zu diskutieren. Also die Szene ist eindeutig und da muss man nicht groß mit dem Schiedsrichter noch rumlabern. Es bleibt aber nicht bei der einzigen Karte. Es gibt noch eine weitere gelb-rote Karte und auch die ist für Central Valley Fuego in der 93. Minute. Und auch die ist genauso sinnlos und passiert auch fast an selber Stelle, wieder an der Strafraumgrenze. Und in dem Fall ist es Clayton Tor, der Meinung ist, er müsse jetzt an der Strafraumgrenze, obwohl er schon gelb verwarnt ist, müsse er die Judo-Rolle ansetzen und seinen Gegenspieler völlig unnötig dann da zu Boden bringen. Und dann natürlich auch er ist die Unschuld vom Lande, würde sowas nie machen, ist auch völlig überrascht, warum. Und der andere hätte ihn doch an der Hose festgehalten. Will auch da noch diskutieren, aber auch in diesem Fall ist die Szene eindeutig.
Das war wirklich ein wunderschöner, ja, können wir sagen, Judo-Wurf über die Schulter. Also bei aller Liebe, das war Hardcore-Absicht, da gab es keinen Zufall oder ist nur aus Versehen passiert. Ich muss sagen, ich finde es schön, wenn Leute, die einen Foul begehen, auch offen dazu stehen können. Weil klar ärgerst du dich über dich selber, aber dann so zu tun, dass du gar nichts dafür konntest oder der andere daran schuld ist, wenn du erstmal eine Grätsche auspackst oder dann eine Judo-Rolle mal eben auf deinen Gegner ziehst, warum stehst du nicht dazu? Sagst du, ey, ist scheiße gelaufen, ich habe da gerade meinen Gegner unnötig quasi eine Verletzung ausgesetzt, stehe ich dazu und tschüss. Warum mal dieses Lamentieren, dieses, oh nein, ich konnte gar nichts dafür, du Schiri bist schuld oder das Wetter ist schuld oder Gott ist schuld, ich verstehe es nicht.
Was ich übrigens witzig fand, bei der ersten gelb-roten Karte diskutiert der Verwarnte oder pöbelt der Verwarnte dann letztendlich seine, oder der Geflogene, seine eigenen Mitspieler an. Das geht so ein bisschen in die Richtung, warum habt ihr mich hier alleine mit ihm gelassen? Wo seid ihr gewesen? Man hat also irgendwie schon ein bisschen auch gemerkt, im Team scheint die Stimmung nicht so richtig zu stimmen.
Ja, und man sieht, auch ein Jermaine Jones schafft es nicht, aus einem, sorry für die Wortwahl, Kack-Team ein vernünftiges Team zu formen. Denn, Fuego ist da, wo sie eigentlich immer sind, irgendwo sehr weit unten. Stichwort sehr weit unten. Lass uns doch mal in die USA Championship gehen. Zu einem doch durchaus ansehnlichen Spiel, was so die Platzierung der beiden Teams angeht, aber zu einer, nennen wir es mal, unterirdischen, könnte man sagen, Grafikqualität oder vom Vibe her. Ich rede von der Partie zwischen Indy 11 und Tampa. Und wir hatten beide so ein bisschen das Gefühl, plötzlich in die 90er zurückkatapultiert zu werden. Und ich würde sagen, dass du unsere Style-Expertin und unsere US-Fußball-Expertin auch von damals bist, auch aus NASL-Zeiten. Wie kamst du darauf und warum hast du ein bisschen das Gefühl, noch in der Zeit zurückgereist zu sein?
Also Style-Expertin würde ich mich nicht nennen, aber tatsächlich hat, wenn man sich mal die Highlights ansieht, hat das schon teilweise einen ziemlichen 90er-Jahre-Drive. Immer dann, wenn die linke Zuschauertribüne gezeigt wird, diese Zuschauertribüne, die aus Stein ist, weil das sieht wahnsinnig aus wie eines von diesen kleinen oder kleineren Football-Stadien, die man halt aus dem Fernseher aus den 90ern kennt. Und auch die Bildqualität ist in dem Fall gar nicht so gut. Also es sieht sehr, sehr aufgerissen aus. Und aus dem Grund hat es so ein Vibe, als wenn das halt so wie alte Aufnahmen wären von früher, von damals. Und ja, ist auch ein bisschen interessant. Allerdings, es gibt, glaube ich, auch einen Grund, warum das so besonders auffällt, weil so richtig krass spannend fand ich die Partie jetzt nicht.
Nee, das tritt auch gut auf die Indy 11-Trikots zu. Die haben ja im Prinzip immer dasselbe Design mit dem hellblau-hellgrau Schachbrettmuster-Design. Das einzig Besondere ist, die haben den Autosponsor gewechselt. Nachdem sie bisher immer Hyundai als Brustsponsor hatten, haben sie jetzt Ford. Aber ansonsten, ja, ging da nicht so viel fort oder nicht so viel voran. Aber gehen wir mal in die Partie rein. Die einzig relevante Torszene, die ich mir von Indie 11 aufgeschrieben habe, und bitte korrigier mich da, war in der 35. Minute, als Cam Lindley einen hohen Ball ja kriegt und ihn dann aus kurzer Distanz mittig auf Jordan Farr, den Keeper von Tampa, draufhaut. Das war so das Einzige, wo ich sagen könnte, der Ball ging auf den Keeper und aufs Tor. Der Rest war so am Tor vorbei, über das Tor drüber oder irgendwo hin, aber nicht aufs Tor.
Da kann ich dir absolut nicht widersprechen.
Wer nicht trifft, den bestraft das Leben. Das dachte sich auch Tampa Bay. Denn nur 2 Minuten nach diesem Schüsschen auf den Torhüter von Tampa hat Tampa die Führung erzielt. Auch die hier war nicht sonderlich spektakulär, aber effektiv. Es gab eine Ecke von der linken Seite für Tampa Bay. Der Ball geht Richtung des linken Pfostens. Kay Jennings, der Stürmer mit dem Jedi-Haarlook von Tampa, wird völlig ungestört laufen gelassen, sodass er in Richtung des einfliegenden Balles geht und den Ball dann per Kopf in die rechte obere Ecke buxiert. Also ähnlich quasi wie das Tor von Madison, nur ein bisschen schöner. Aber auch hier das 1:0, nur eben für die Gäste aus Tampa Bay.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht so viele weitere Szenen auch von Tampa, wo ich sagen würde, oh, die waren jetzt super spannend und super gefährlich. Eine gab es dann noch. Aber ansonsten, beide Teams hatten Chancen. Was natürlich aufgefallen ist, das von Indy war quasi gar nichts. Also alles, was da nach vorne wehte, war ein seichtes Lüftlein. Aber das war kein Sturm. Und dementsprechend kam da, wie du ja auch schon gesagt hattest, quasi nichts Gefährliches mehr bei raus. Oder überhaupt ein Torschuss bei raus, sondern nur so Versuche, Richtung Tor zu schießen. Bei Tampa habe ich aber auch nicht so viel mehr gesehen. Es gab in der 80. Minute dann noch eine Situation und die geht von Rivers aus, der sich gegen 3 Verteidiger durchsetzt und dann für das 2:0 sorgt. Aber ansonsten hätte ich ehrlich gesagt von dieser Partie ein bisschen mehr erwartet. Also gerade im letzten Drittel war immer ziemlich wenig von beiden Teams.
Gehe ich mit. Also die meisten 10, die ich mir noch aufgeschrieben habe, waren im Prinzip ungefähr immer dieselbe Idee. Also ein Fernschuss mit Kraft und aus relativer Entfernung von Tampa auf den Keeper von Indy, auf Hunter Sult, der den Ball dann immer zur Seite oder nach vorne abklären konnte. So in der 42. einen Schuss von Hilton aufs Tor von Sult, von Arteaga in der 45. plus 1. oder nochmal von Arteaga in der 74. Ich bin ehrlich, für eine Partie zwischen Platz 3 im Osten, also die Gastmannschaft, und Platz 4 hatte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Man muss aber auch sagen, Indy ist vielleicht aktuell mit der Open Cup-Sache noch ein bisschen vielleicht zu viel ausgelastet. Denn sie hatten den längeren Unbeaten-Run, wo sie sehr viele Spiele gewonnen haben. Aber aus den letzten 5 Ligaspielen haben sie nur einen Sieg geholt. Und das war gegen San Antonio am 16. Juni. Und seitdem gab es 2 Unentschieden und 2 Pleiten. Und vielleicht ist da der Fokus aktuell eher auf den Open Cup, als zwingend sehr hoch in der Regular Season zu kommen. Weil selbst Platz 8 reicht ja für die Playoffs. Wie wir bei Phoenix gelernt haben, brauchst du ja gar nicht mehr gut in der regulären Saison zu sein, solange du die Playoffs ernst nimmst.
So ist es.
Ich würde sagen, wir gönnen uns noch eine kleine Pause und dann geht es zur Top-Partie dieser Woche, die auch zu einer sehr angenehmen Zeit in Deutschland zu sehen war und vor allem auch länderweit in den USA gezeigt worden ist, auf CBS. Ich würde aber sagen, jetzt die kleine Pause und dann sind wir zurück bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu einem kleinen letzten Take von Sideline, dem USL-Podcast. Schön, 100 Folgen gemacht und trotzdem die Antwort verkackt. Ich bin wirklich großartig heute. Aber im Ernst, willkommen zurück. Wir haben eine Kracherpartie rausgesucht, die doch sehr, könnte man sagen, gut angekommen ist. Denn am Sonntagabend, 22 Uhr deutscher Zeit, also am frühen Nachmittag in Kalifornien, gab es das Nordkalifornien-Derby zwischen den Oakland Roots und zwischen Sacramento Republic. Beide in der Top 3 der Western Conference, beide mit ordentlich Derby-Hunger. Mit Blick auf die Partie, liebe Anne, hättest du vor dem Spiel diesen Ergebnisstand erwartet, oder würdest du sagen, ja, war doch schon ein bisschen verrückt, wie es am Ende ausgegangen ist?
Also sagen wir es, wie es ist. Ich hätte ein klassisches 2-1 oder 1-2 erwartet, aber nicht das Endergebnis, was wir jetzt dann tatsächlich hatten. Aber ich habe was anderes erwartet und bin bestätigt worden, dass der Rasenhorror war. Also das Spiel des Rasenhorrors.
Unser wunderschönes Stadionthema. Also für die, noch nie ein Spiel von Oakland gesehen haben, sie haben einen Kunstrasen mit zwei verschiedenen Farben. Einmal ein sehr sattes Giftgrün, einmal ein dunkles Grün. Und beide sind abwechselnd in Bahnen gelegt. Ist, wie man so schon früher gesagt hätte, Augenkrebs verursachend. Gehen wir in die Partie. Und ich muss sagen, ich hatte Mitleid. Und dazu kommen wir später. Es dauerte exakt 5 Minuten, bis das erste Tor gefallen ist. Phillips, die Leihgabe von Huddersfield aus England, läuft alleine aufs Tor von Oakland zu. Die Verteidiger, die noch Probleme haben, richtig zurückzurücken, können nicht viel machen. Der einzige Verteidiger, der in der Nähe war, wird von Phillips ausgetanzt, der dann in den Strafraum reingeht. Hier hatte der Keeper die klassische Situation: Bleibe ich drin, komme ich raus. Der Keeper kommt raus, versucht den Winkel zu verkürzen und wird dann unterm Strich quasi noch getunnelt, so dass der Ball von Phillips rechts unten ins leere Tor reingehen kann. Dem Keeper gebe ich da keine Schuld, aber der Verteidigung wirklich den Keeper so alleine zu lassen, weil da war ja wirklich extrem viel Platz für Phillips, überall hinzulaufen.
Man muss ja betrachten, wie die Situation überhaupt entstanden ist. Da war deshalb so viel Platz, weil ein Verteidiger sich einen Fehlpass geleistet hatte, den Phillips abgefangen hatte und deswegen ja nur noch so wenig Verteidiger da hinten waren und er halt den Platz hatte. Also der Fehler lag ja schon eindeutig bei Oakland und darf so nicht passieren, vor allem nicht nach 5 Minuten. Aber es war ja auch nicht der einzige Fehler in dieser Partie.
Wann kam denn der nächste Fehler?
Der nächste Fehler, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so unbedingt ein Fehler war. Das war eher die klassische Situation. Es gab an der Strafraumgrenze einen Freistoß. Nicht an der Strafraumgrenze, sondern ein Stückchen weiter davor. Der Ball wird in den Strafraum geschossen. Ein Spieler macht den Kopfball ganz klassisch, lenkt den Ball damit quasi mittig vors Tor. Und der nächste Spieler macht ebenfalls den Kopfball ins Tor. In dem Fall ist es Reed. Und ja, es steht 2-0.
Fand ich gar nicht mal schlecht gemacht. Also wenn der Ball zu weit weg ist, um ihn direkt aufs Tor zu ziehen, so eine quasi Vorlage einzuschonieren, war, wie ich fand, gut gemacht, aber echt, ja, nicht gut gedeckt von der Oakland-Verteidigung.
Oder zu spät abgesprungen.
Auch möglich, auch möglich. In der 45., also kurz vor der Pause, gab es ein Tor, was jetzt nicht das spektakulärste dieser Welt war, aber eine gute Teamleistung war, wie ich finde. Denn Parano kriegt den Ball, ja, am Strafraum, rennt in den Strafraum rein, sieht, dass sein Mitmann Ross in der Mitte steht und er haut den Ball quasi schräg in den Strafraum rein, verwirrt damit die Verteidiger, die damit gar nicht gerechnet haben. Ross kriegt den Ball und haut ihn dann ja ganz bequem zum 3-0 rein. Fand ich so von der Beginnungsphase von Gör, der den Ball eben perfekt zu Parano passt, der dann die Übersicht behält, um den freien Ross zu sehen, sehr schön ausgearbeitet und eben auch dann nicht ganz unverdient bereits die Führung zum 3-0.
Es ist an der Zeit für Oakland, dass auch sie ein Tor schießen sollten, denkt sich zumindest ein Verteidiger von Oakland. Und er sieht in der 46. Minute, dass der Ball in den Strafraum geflankt wird. Aber er sieht natürlich auch, ja, also ist halt eine Flanke, der geht ja ohne nicht ins Tor. Und entscheidet sich dazu, den Ball weiter Richtung Tor zu schießen. Vermute, er wollte einfach direkt selbst das Tor machen, hat sich aber nicht so richtig getraut. Und ja, da wo der Ball hingeht, steht natürlich jemand. Halt nicht von Oakland, sondern von Sacramento. Und in dem Fall ist es Phillips. Der denkt sich natürlich, herzlichen Dank, ich nehme mein zweites Tor heute mit.
Ja, da sah Campen Riley, der Gingerhead von Oakland, nicht zwingend gut aus. Gehe ich aber komplett mit. Also das war nicht gut verteidigt. In der 55. Minute gab es wieder ein Tor aus der Kategorie gut gemacht aus Sicht eines Teams. Und wir dürfen endlich mal Dom Dwyer positiv erwähnen. Dom Dwyer, seines Zeichens ehemaliger US-Nationalspieler und MLS, ja, Dauerläufer, wenn er nicht gerade verletzt war, spielt ja seit geraumer Zeit für Oakland. Er ist in der Mitte, ja, der gegnerischen Hälfte, ist auf dem Weg zu Sacramento, hat die Übersicht zu seinem besten Mitspieler und passt den Ball nach rechts. Der Mitspieler läuft dann ein Stückchen weiter am Strafraum ran und haut den Ball in die Mitte rein, wo Johnny Rodriguez nicht mehr viel machen musste, außer den Ball reinzuschieben. Und da fand ich die Übersicht von Dwyer doch eigentlich sogar noch schöner als das Tor von Rodriguez.
Ja, die war tatsächlich... Also da hat man seine Erfahrung auf jeden Fall gesehen. Es war nicht das letzte Tor für Oakland, weil Oakland hat dann irgendwie ja auch festgestellt, so, ah, Moment mal, wir liegen hier 4-0 zurück, vielleicht sollten wir Tore machen. Und es ist die 71. Minute. In dem Fall wird einfach mal ein langer Ball nach vorne geschossen und dort steht wieder Rodriguez. Und der lupft den Ball über den herausgeeilten Torhüter und der Ball geht ins Tor. Das war, muss man sagen, von Sacramento nicht gut verteidigt. Dass er da überhaupt die Gelegenheit bekommt, war echt nicht gut.
Aber das Tor war echt schön und war auch nominiert für das Tor der Woche. Also die Direktabnahme perfekt auf dem Fuß, per Lupfer beim Keeper, das war schon echt schön gemacht. Hatte was vom Bundesliga-Logo, so wie er gesprungen ist. Allerdings, wie sagt man so schön, am Ende kackt die Ente. Und das war auch in diesem Fall mal wieder der Fall. Denn Sacramento dachte sich, wir wollen es jetzt nicht nochmal spannend werden lassen. Und sie haben nochmal ein Tor gemacht. Und auch hier Konterchance vorher wahrscheinlich für Oakland. So, dass das Zurücklaufen der Verteidiger ein wenig kompliziert war. Ross läuft am linken Flügel entlang von Oakland. Es sind noch zwei Verteidiger da, einer in der Mitte, einer bei ihm. Der eine gibt quasi auf und verliert den Ball direkt wieder, sodass Ross den Ball weiter ja, am Fuß mitnehmen kann. Er läuft völlig ungestört, eher in Richtung linke Eckfahne als zum Strafraum. Er behält die Übersicht, passt den Ball ja, per Querpass in die Mitte, wo Trevor Ammann völlig frei steht und den Ball ungehindert ins Tor reinschießen kann. Das war dann das 2-5 für Sacramento und zugleich auch der Endstand. Und noch da, ich bin ganz ehrlich, klar ist ein Trevor Ammann mit USA League One Torschützenkönig letzten Saison nicht der schlechteste Stürmer dieser Welt, aber da wechselst du den Torwart, weil Blanchett gegen Pittsburgh echt schlecht ausgesehen hat und lässt den armen 20-Jährigen so oft völlig alleine dastehen, weil die Verteidigung zu spät ist oder nicht schnell genug zurück ist oder sich Fehler leistet. Ich hatte echt Mitleid mit dem Kerl. Also, der konnte überhaupt nichts dafür und so schlecht verteidigt kann man eigentlich in einem Derby nicht reingehen.
Ja, sie hätten halt auch einfach die Verteidigung gar nicht erst auf den Platz stellen müssen. Hat keinen großen Unterschied gemacht.
Unterm Strich eine sehr unterhaltsame Partie vor ausverkauftem Haus. Die wurde ja bei CBS, dem ja, großen Sender, nationsweit übertragen. War, würde ich sagen, nicht die schlechteste Werbung für die USL. Unterhaltsam, torreich, volles Stadion, gute Stimmung. Was will man eigentlich mehr? Und ja, ich glaube, am Ende setzt sich auch nicht zu Unrecht das bessere Team aus Kalifornien durch. Sacramento ist halt seit Jahren das stabil gesehen beste kalifornische Team in der USL. Und ich bin gespannt, wie Oakland zurückkommen wird. Denn ja, mit dem Interimstrainer läuft es auch nicht so wirklich gut. Und ich bin gespannt, wie sie die Sache langfristig klären wollen. Denn ja, Playoffs sind zwar noch möglich, aber mit der Qualität wird es auf Dauer schwer.
Ja, genau.
Stichwort schwer und Stichwort leicht. Gibt es eine Partie am Wochenende, wo es dir leicht fällt, sie zu ignorieren? Oder eine Partie, wo du es wirklich schwer hast, sie ja, verpassen zu müssen? Um es kurz zu machen, was sind deine Tipps fürs Wochenende? Und wirst du vielleicht auch mal selber live gucken?
Naja, also die Uhrzeiten sind leider katastrophal am Wochenende. Wir haben quasi keine Partie, die zu deutschen Zeiten, zu angenehmen Zeiten ist. Klar, für die Amerikaner ist es super. Das heißt nämlich, dass die Partien zu durchaus okayen Zeiten sind. Wobei mir auffällt, viele der Partien sind da schon auch irgendwie auf einen späten Nachmittag am Sonntag ist vielleicht auch nicht ideal. Es gibt eine Partie, die werde ich nicht vermissen, glaube ich, dass ich sie nicht sehe, weil ich glaube, die wird fußballerisch nicht die allerschönste. Könnte durchaus interessant werden, weil das zwei Teams sind, die ganz, ganz dringend Punkte brauchen, die aber zuletzt eher selten positiv aufgefallen sind. Nämlich die Partie zwischen Hartford und Phoenix Rising, die beide eine ziemlich schlechte Saison haben. Hartford hatte ja stark angefangen und Phoenix Rising hat jetzt zuletzt mal einen Sieg, aber ansonsten für beide läuft es wirklich gar nicht gut. Hartford weiß schon gar nicht mehr, was ein Sieg ist, verdattelt da auch regelmäßig unnötig Punkte. Und ja, ich glaube, fußballerisch wird das jetzt nicht die allerhöchste Partie, aber eventuell könnten wir uns da auf viele Tore freuen.
Was die Anschlusszeiten angeht, muss ich tatsächlich zustimmen. Im Prinzip ist es ja nicht mal blöd, wenn man gerne mehrere Partien gleichzeitig guckt. Denn es gibt in der USA Championship 6 Spiele, die am Sonntag zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr beginnen. Ich sag mal so, 2 Partien live schaffe ich. Bei 3 wird schwierig. 6. Spannend finde ich von diesen frühen Spielen unter anderem Rhode Island gegen North Carolina. Rhode Island spielt zu Hause aktuell in einer sehr guten Form. Hat sich zuletzt gegen North Carolina schon mal nicht ganz so gut geschlagen. Ich glaube, dass es unterhaltsam und torreich sein würde. Denn Rhode Island trifft derzeit richtig gerne mal mit 3 Toren oder mehr pro Partie. Zur selben Zeit, also auch 1.30 Uhr, haben wir Tampa gegen Charleston. Das Top-Duell im Osten. Bin ich auch sehr interessiert daran zu sehen, wie es läuft. Tampa krabbelt sich langsam hoch und hat den Vorteil, dass Charleston am Mittwoch schon spielen musste. Würde ich sagen, ist auch empfehlenswert. Also eine Top-4-Partie im Osten kann man immer angucken.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten, wer Derbys mag und ja, ein bisschen länger wach sein möchte, El Paso trifft auf New Mexico United. Das ist das Derby del Camino Real, das Silberstraßen-Derby. Beide Mannschaften kamen zur selben Zeit in der Liga. Beide mögen sich nicht sonderlich, sind auch ja dicht beieinander, also verhältnismäßig US-bezogen. El Paso ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, nicht so gut in der aktuellen Phase, auch von Covid durchgerüttelt. New Mexico, immer noch das beste Team im Westen. Allerdings zuletzt im letzten Spiel in Birmingham jetzt auch nicht krass gut. Glaube ich, könnte unterhaltsam werden, denn Derbys sind immer gut. Oft gibt es auch ein paar schöne Zweikämpfe, die man bestaunen kann. Wer also ein Derby sehen will und eh spät wach ist, dem kann ich New Mexico zu Gast bei El Paso ans Herz legen. Aber Fußball qualitätstechnisch definitiv eher Tampa gegen Charleston.
Ich habe gerade mal einen Blick auf die League One geworfen.
Ja.
Da gibt's leider keine so richtigen Top-Duelle an diesem Wochenende. Also die meisten Partien sind zwischen Teams, die entweder ganz oben oder ganz unten in der Tabelle stehen oder mittig und unten oder mittig und oben. Nichts, was gerade sehr, sehr heiß ist. Aber trotzdem natürlich die eine oder andere Partie dabei, die vielleicht ganz vielversprechend sein könnte. Ganz klassisch zum Beispiel erwarte ich, dass bei Union Omaha gegen die Chattanooga Red Wolves das ein oder andere Tor fällt und man sich da vielleicht, dass man da vielleicht ganz gut unterhalten wird.
Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Omaha ist auch besiegbar, wie wir gelernt haben. Die haben gegen Hailstorm verloren unter der Woche. Kann unterhaltsam werden. Aber ja, mein Tipp, wo wir beim Thema USL League One sind, der Jägermeister Cup läuft hier immer noch, was ja immer nur der Leagues Cup ist mit dem Sponsorennamen. Auch da gab es ja jetzt einen kleinen Zwischenstand, denn es gibt die ersten Teams, die nicht weiterkommen können, die also quasi raus sind nach der Gruppenphase. Das betrifft in Gruppe A Tormenta, die ja vor ein paar Jahren noch Meister gewesen sind, die mit 5 Punkten aus 6 Partien keine Chance mehr haben. Chattanooga mit 4 Punkten aus 6 Partien ebenfalls raus. Und in der Gruppe 3 Fuego und Spokane. Und das heißt, es geht langsam aber sicher auf die spannende Phase im Leagues Cup zu. Nur so mal als kleiner Tipp am Rande.
Leagues Cup oder Jägermeister Cup?
Beides. Also der Leagues Cup heißt Jägermeister Cup, aber ist ja dasselbe. Ich weigere mich halt einfach, wenn es geht, Jägermeister zu sagen, weil ich keine Werbung oder keinen für, naja, Drogen machen möchte. Aber sponsorentechnisch ist es der Jägermeister Cup. Gut, hast du sonst noch was, was dich USL-technisch oder generell gerade berührt?
Es gab ja auch keine Skandale diese Woche, glaube ich.
Außer vielleicht Tim Howard, der jetzt plötzlich bei Houston Dynamo Owner ist. Aber das ist was für den Kaffeeklatsch irgendwann mal. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Woche von Sideline, dem USL-Podcast. Wer von uns oder von unserem Team noch nicht genug hat, dem kann ich nur empfehlen, meine Solo-Podcast-Folge von Fallen Leaves zu hören. Denn ich werde am Freitagabend, also quasi deutscher Zeit, die oder eine der Besitzerinnen vom USA League One Team aus Maine interviewen. Wer also mal wissen möchte, wieso die Sicht einer Clubbesitzerin im US-Fußball auf die generellen Thematiken in der USL gerade ist und wie der Stand der Dinge bei Portland Hearts of Pine ist, dem möchte ich das Interview sehr gerne ans Herz legen. Aber wie üblich, ihr müsst Englisch können, denn es ist mein englischer Solo-Podcast und wird auch nicht übersetzt. Das noch als kleiner Tipp obendrauf. Fallen Leaves, The Main Podcast, Folge 4 am Freitagabend mit der Besitzerin von Portland Hearts of Pine. Und das war's von meiner Seite.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.